Er heilte Kranke, er weckte sogar Tote auf. Und er sagte den Schriftgelehrten und Pharisäern aber so richtig die Meinung. Das gefiel denen aber ganz und gar nicht, und sie versuchten nun, Jesus aus dem Verkehr zu ziehen. Wer so redet, der ist schlecht fürs Geschäft. Nur entpuppt sich dieser Jesus als Freund der Masse. Da muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen. Der letzte Versuch war gescheitert und alle gingen nach Hause. Das steht kurz vorher. Damals hatte sich noch jeder einzeln für sich einen Schlachtplan entworfen. Heute hätten sie wahrscheinlich einen Arbeitskreis zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit ins Leben gerufen. Jesus ist also gewarnt. Er sollte einmal ein bisschen vorsichtiger sein und sich vielleicht ein bisschen dem Mainstream anpassen. Wir haben gelesen, Jesus ging zum Ölberg und meistens hat er das gemacht, um dort zu beten. Das heißt, er hat die ganze Nacht im Gebet verbracht und anstatt ruhig zu sein und sich zurückzuziehen, geht er wieder in den Tempel und lehrt. Doch die Gefahr lauert schon an der nächsten Ecke. Und dabei geht es nicht um verschiedene Sichtweisen. Hier geht es um existenzielle Sachen, um die Macht. Und im Endeffekt wird es wirklich ein Kampf auf Leben und Tod. Eine Frau wird unter Leiden Geschrei vor Jesus gezerrt. Sie wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Und Jesus wird plötzlich mit diesem Problem konfrontiert. Und auch für die Frau geht es mit einmal um Leben und Tod. Weil laut Gesetz von Mose gibt es da überhaupt nichts zu diskutieren. Doch Jesus schaut hinter die fromme Fassade. Er hat sofort erkannt, dass es den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht um den Kampf gegen die Sünde geht. Hier geht es um den Kampf gegen Jesus. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aber jetzt haben sie ihn, glauben sie zumindest. Denn egal wie Jesus sich entscheidet, er kann eigentlich nur verlieren. Ist er gnädig mit der Frau, dann stellt er Gottes Gebote in Frage und verliert seine Glaubwürdigkeit. Verurteilt er diese Frau nach dem Gesetz, verliert er die Masse und kann sich nimmer Freund der Zöllner und Sünder nennen. Was macht Jesus? Erstmal eigentlich gar nichts. Er kniet sich hin oder hockt sich hin und schreibt auf den Boden. Aber was schreibt er da, was malt er da? Möglicherweise findet man in Jeremia 17, Vers 13 eine Antwort. Da steht, denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des Lebens. Also vielleicht hat Jesus die Namen der Schriftgelehrten und Pharisäer da auf den Boden gemalt. Aber sie lassen nicht locker. Siegessicher greifen sie weiter an. Und jetzt kommt Jesu Antwort. Und das ist für mich ein Hammer. Sie ist an Weisheit und Macht kaum zu überbieten. Jesus gibt dem Gesetz Recht. Sein Urteil lautet Steinigung. Allerdings mit einer Bedingung. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das hat gesessen. Plötzlich wendet sich das Blatt. Einer nach dem anderen verlässt den Ort, die Frommsten zuerst. Jesus hat sich auf keine theologische Diskussion eingelassen, kein Wortgefecht. Sie hätten ja argumentieren können, dass im Gesetz keinerlei Angaben für solch einen Spielraum stehen. Jesus sagt nur einen Satz und alles ist gesagt. Keiner wagt es, einen Stein zu ergreifen und sich somit selbst als sündlos darzustellen. Und übrig bleiben Jesus und die Frau. Sie hätte ja auch den Tumult nutzen können und sich heimlich mit davonschleichen können. Aber sie bleibt bei Jesus. Irgendwie dürfte sie gespürt haben, dass bei diesem Jesus etwas anders ist. Übrigens, Jesus wäre der Einzige gewesen, der einen Stein hätte schmeißen dürfen. Er war und ist ohne Sünde. Aber er tut es nicht. Er führt auch kein stundenlanges Gespräch mit tiefen psychologischen und Vergangenheitsbewältigung und was weiß ich nicht alles. Er kennt das Herz der Frau und weiß um ihre Not, um ihre Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Jesus hatte sein Urteil gesprochen und das hieß Steinigung. Aber nun, da die Ankläger das Feld geräumt haben, sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Wenn diese strenggläubigen Männer dich nicht verurteilen, dann tue ich es auch nicht. Jesus entlässt die Frau, sie darf gehen, aber er gibt ihr eine Mahnung mit auf den Weg. Von jetzt an sündige nicht mehr. Die Rettung aus dieser Situation hilft der Frau nicht auf Dauer, außer sie ändert ihren Lebenswandel. Wenn sie wieder in ihr altes Fehlverhalten zurückfällt, dann bringt ihr diese Begegnung mit Jesus nicht wirklich was. Und wenn Jesus so eine Anweisung, ein Gebot gibt, dann liegt auch seine göttliche Kraft darin. Und diese göttliche Kraft hilft dabei, diese Anweisung, dieses Gebot zu befolgen. Sonst wäre Jesus ein Lügner. Und einen Punkt aus dem Ganzen möchte ich noch etwas genauer unter die Lupe nehmen. Das kam auch in der Lesung sehr deutlich zum Ausdruck. Da geht es um das Verurteilen, das andere Richten. Und Jesus stellt für seine Nachfolger, und das sind wir, eine Gebrauchsanweisung auf. Die steht in Matthäus 7, Vers 2. Verurteilt nicht andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn euer Urteil wird auf euch zurückfallen und ihr werdet mit demselben Maß gemessen werden, das ihr bei anderen anlegt. Und diese Gebrauchsanweisung ist nicht so aus einer Laune heraus entstanden oder zum Spaß oder vielleicht oder probieren wir es mal. Das ist ein ewiges Gesetz Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin relativ schnell dabei, andere zu verurteilen. Und wenn es zum Streit gibt, dann weiß ich immer, was der andere falsch gemacht hat. Und wenn wir die Nachrichten anschauen und von irgendeinem Unglück erhören, ist die erste Frage, wer war schuld? Und jeder, der schon mal in einen Verkehrsunfall verwickelt war, der hat bestimmt am eigenen Leib erfahren, wie mühsam, langwierig und auch kostspielig die Schuldfrage sein kann. Und meistens, wenn der Unfall halbwegs glimpflich ausgegangen ist und man so unverletzt oder leicht verletzt davongekommen ist, ist das manchmal das Harmloseste an dieser Geschichte. Und die behördlichen Mühlen, die mahlen ja bekanntlich sehr langsam. Und heute ist Recht haben und Recht bekommen zwei verschiedene Paar Schuhe. Meistens geht es darum, wer hat den besseren Anwalt. Aber zurück zum Thema. In Römer 2 geht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter. Wenn ihr die anderen verurteilt, sprecht ihr euch damit selbst das Urteil. Denn ihr handelt genauso wie sie. Aber wie wollt ihr seinem Gericht entkommen, wenn ihr selbst genau das tut, was ihr anderen vorwerft? Das heißt doch nun so viel wie, dass derjenige, der etwas anderes an anderen etwas kritisiert, sich genau derselben Sache schuldig macht. Das Problem ist nämlich, Jesus und Gott schauen nicht nur auf die konkrete Tat, sondern der schaut ein bisschen tiefer. Er schaut auf die Veranlagung, die zu dieser Tat geführt hat. Und nun frage ich dich, bist du dir bewusst, dass du dich derselben Sache schuldig machst, die du einem anderen vorwirfst? Glauben wir das? Wir können all die schlimmen Dinge, die wir bei anderen sehen, deshalb so gut erkennen, weil genau diese Dinge auch in uns stecken. Wir haben es gehört, den Splitter im Auge des anderen. Wisst ihr, warum wir den so gut sehen? Weil der oft aus demselben Holz ist wie der Balken in unserem eigenen Auge. Was nun? Das Beste ist, wenn wir uns demütigen vor Gott und bekennen, ja, all diese verkehrten Dinge und noch viele andere hätten mir auch passieren können, wenn Gottes Gnade nicht wäre. Und deshalb und auch, weil vielleicht mir schon selbst viele Dinge in meinem Leben schiefgegangen sind, habe ich keinen Grund, andere zu richten, zu verurteilen oder gar zu verdammen. Wer von uns könnte sich vor Gott hinstellen und sagen, mein Gott, richte mich so, wie ich immer die anderen gerichtet habe? Wer könnte das? Gibt es da jemand unter uns, der sich das zutrauen würde? Also wenn Gott so handeln würde, gute Nacht und kein Bett. Wir brauchen einen anderen Blickwinkel. Wir brauchen die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Und um euch das ein bisschen noch zu verdeutlichen, brauche ich jetzt eine oder einen Freiwilligen, der kurz mal mit hier vorkommt. Tut nicht weh, es dauert nicht lang. Der Wolfgang, ja super. So, ich habe hier so ein Fenster mitgebracht. Da schaust du jetzt mal durch und was siehst du denn da?
Ein Teil der Gemeinde.
Sehr schön. Dann schauen wir mal hier rüber, was siehst du denn da?
Das ganze Klavier.
Jawohl. Und dann schauen wir mal noch da hoch. Was siehst du da?
Das Kreuz und Licht.
Genau. Sehr gut. Ersten Teil hast du schon mal bestanden. Jetzt habe ich noch ein anderes Glas mitgebracht. Das schaut so aus. So, Wolfgang, was siehst du denn jetzt?
Einen Teil von mir.
Okay. Schauen wir mal da. Was siehst du denn jetzt?
Ich sehe immer nur mich selber.
Okay. Und was siehst du, wenn du da hochguckst?
Ja.
Ja.
Ah, da sehe ich plötzlich mich ganz groß und die Gemeinde ganz klein.
Okay, dankeschön. Applaus für den Wolfgang, du darfst wieder Platz nehmen. Das ist eigentlich dasselbe Glas, nur hat es einen Überzug aus Silber. Und das Silber, wofür könnte das stehen? Für Geld, für materielle Dinge. Ich würde mal auch sagen, für den Egoismus. Dasselbe Glas und auf einmal sehe ich nur noch mich selber. Ich meine, in der Früh ist das okay, wenn man da reinschaut und dann sagt, na, ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Aber im Umgang mit anderen ist das nicht so zielführend. Aber heißt das jetzt, dass wir auch alles immer nur hinnehmen und schlucken müssen? Weil wir dürfen ja andere nicht richten, haben wir gelernt, und verurteilen. Aber wie gehen wir um, wenn es zu Konflikten kommt, wenn es zum Streit kommt? Ich glaube nicht, dass wir alles schlucken müssen. Und auch da gibt es wieder in der Bibel super tolle Tipps, wie man einen Streit oder so einen Konflikt lösen kann. Im Alten Testament, im Buch Richter, erfahren wir von Gideon. Ganz kurz, der Heribert würde sagen im Telegrammstil, zu der Geschichte drumherum. Israel wurde nicht von Putin, sondern von Midianitern und Amalekitern belagert und unterdrückt. Gideon wurde von Gott berufen, sein Volk, das Volk Israel, zu befreien. Allerdings gab es eine besondere Taktik. Ursprünglich betrug das Kriegsheer über 30.000 Leute. Aber bei Gott ist das oft ein bisschen anders. Die haben dann so einen Test gemacht und gefragt, wer ängstlich ist und sich fürchtet, der darf wieder nach Hause gehen. Wisst ihr, wie viele nach Hause gegangen sind? 20.000. Dann waren es noch 10 oder 12.000. Das waren immer noch zu viel. Dann haben sie beim Trinken am Wasser noch einmal aussortiert und übrig geblieben sind 300 tapfere Kämpfer. Und das ist immer in der Geschichte Gottes. Mit wenigen vollmotivierten Leuten tut Gott Großes. Und diese paar Leute, die auf Gott vertraut haben, haben ein riesiges Heer in die Flucht geschlagen. Und jetzt, im Nachhinein dann, kommen wir zu der konkreten Situation. Die Leute aus Ephraim waren stinksauer. Die waren nämlich nicht in der WhatsApp-Gruppe, wo es darum ging, wann die Schlacht losgeht, und haben sich fürchterlich aufgeregt, warum sie da nicht eingeladen waren, nicht informiert waren und nicht damit dabei waren. Und wörtlich heißt es, und sie zankten heftig mit ihm. Wie reagiert Gideon? Schaut er durchs Glas und sieht den anderen? Oder schaut er in den Spiegel und sieht nur seine Meinung? Und 4 Punkte möchte ich euch jetzt mitgeben, die da ein bisschen helfen können, wie man so einen Streit, wie man so ein Problem lösen kann. Das erste ist, sie sprechen offen und ehrlich darüber. Die aus Ephraim gehen zum Gideon hin und sagen, das und das passt mir nicht. Und das ist schon mal ein Punkt, an dem es heutzutage überall schon mal scheitert. Wenn, dann redet man hinterm Rücken über die anderen. Und heute ist es auch total in, dass man gleich zum Anwalt rennt oder zur Polizei, bevor man zum Nachbar geht und da Gespräch sucht, gehen wir zur Polizei und zeigen das an. Ich habe neulich im Radio kam so eine Rechtsberatung, wo die Leute sich informieren konnten über rechtliche Geschichten, und das meiste war, beim Nachbarn ist die Hecke zu groß, gibt es da irgendein Gesetz, dass ich gegen die Hecke vorgehen kann. Beim Nachbar steht ein Baum und der ist so frech und schmeißt im Herbst seine Blätter in mein Grundstück. Gibt es da irgendeine rechtliche Handhabe, dass ich gegen den Baum vorgehen kann? Und so schaut es heutzutage aus. Wo der Bürgermeister Lindinger noch im Amt war, hat er das auch mal gesagt. Er ist schockiert, mit was er sich darum ärgern muss. Ich weiß nicht, für die sächsisch kennen, der Knallerbsenstrauch und der Maschendrahtzaun, da gibt es so ein Lied, wo es eben auch um so Kleinigkeiten geht, die oft zu riesengroßen Problemen führt. Und auch in der Bibel steht, wenn wir was gegen wen anders haben, dann sollen wir hingehen und mit dem reden. Und wenn das nicht funktioniert, dann sollen wir uns noch jemand dazu nehmen. Das zweite ist, Gideon reagiert geduldig und zurückhaltend. Er hätte eigentlich auch sagen können, hey, was wollt ihr von mir? Ich habe hier mit 300 Leuten das Riesenheer in die Flucht geschlagen, und jetzt kommt ihr und seid neidisch. Könnt ihr auch sagen, hey, wenn ich das mit den anderen geschafft habe, schaffe ich das mit euch auch. Er bleibt ruhig und reagiert gelassen und mit Weisheit. Der dritte Punkt, und das ist für mich der beste, auf den Angriff der anderen reagiert der Gideon mit Lob. Hast du das schon mal in einer Konfliktsituation ausprobiert, wenn du einen Streit hast mit deiner Frau? Also bei uns gibt es da kein Lob. Da geht es dann richtig zur Sache. Und meistens, wenn der Angriff kommt, dann geht man gleich zum Gegenangriff über. Und schon ist man im Strudel drin, der beide Seiten eigentlich nur nach unten zieht. Aber wir wissen ja, Loben zieht nach oben. Und wie würde wohl mancher Streit ausgehen, wenn wir nur diesen einen Punkt mal damit einbauen würden? Der vierte Punkt, Gideon handelte in dieser Situation gewissermaßen neutestamentlich. Er achtete den anderen höher als sich selbst. Er nahm sich selbst nicht so wichtig, hat nicht in den Spiegel geschaut, sondern hat durchs Glas den anderen gesehen. Und er sah in dem anderen das Positive und nicht nur das Problem. Und er würdigte die Leistung der anderen höher als seine eigene. Zum Schluss steht er noch, da er solches redete, ließ ihr Zorn ab. Tolles Beispiel, Nachahmen ausdrücklich erlaubt. Gerhard, heute habe ich die Geschichte zum Schluss. Ich möchte euch noch eine kurze Geschichte mitgeben. Vom englischen Staatsmann Oliver Cromwell, der hat von 1599 bis 1658 gelebt, wird Folgendes berichtet. Er hatte einen Mann wegen Staatsverbrechen zum Tode verurteilt und angeordnet. Dann hat er gesagt, heute abends um 6 Uhr die Glocke vom Dom ertönt, soll das Haupt des Verurteilten fallen. Viele Neugierige hatten sich auf dem Domplatz eingefunden, um Zeuge der Hinrichtung zu werden. Man erwartete das Glockenzeichen, doch es blieb aus. Eine Abordnung wurde zum Klöckner gesandt. Der aber zog wie sonst immer genauso kräftig am Seil. Als dann einige nach oben stiegen, um auf das Glockengerüst, nachzusehen, bot ihnen ein furchtbarer Anblick. Eine Frau hing am Klöppel der Glocke und wurde hin und her geschlagen. Man hielt die Glocke sofort an und die Frau brach ohnmächtig zusammen. Es war die Ehefrau des Verurteilten. Als Cromwell davon erfuhr, war er zutiefst betroffen und gab den Verurteilten frei. Der Mann hatte selbst nichts zu seinen Gunsten anführen können. Die Liebe und das Opfer seiner Frau waren das Argument gegen seine Hinrichtung. Und das Opfer Christi, er hing am Kreuz, unschuldig für meine Schuld. Für ihn ging es nicht so gut aus, er war nicht nur ohnmächtig, er ist dort gestorben. Aber er ist auferstanden und erlebt, damit wir auch sein Leben in uns sichtbar machen. Amen.